Primetime.
Das Bürgerfunkmagazin für Köln. Aus dem Studio des Radioclubs Böcklerplatz.
Alle Welt on Air. Begegnungen.
Hallo, was Sie jetzt gerade hören, ist Bürgerfunk. Bürgerfunk bedeutet das Recht jeder Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern auf freie Meinungsäußerung.
Seit Ewigkeiten ist Haiti in der öffentlichen Meinung eines der schlimmsten Länder der Welt. Das große Beben vom 12. Januar 2010 vergrößert und vertieft ein historisches Drama. Anderthalb Jahre nach der Tragödie, die 300.000 Haitianer das Leben kostete, steht das Land stärker als je unter dem Einfluss der internationalen Gemeinschaft, der staatlichen und nichtstaatlichen Entwicklungs- und Hilfsorganisationen. Es gibt keinen globalen Plan für die Aufbauhilfe. Der Staat hat nicht die Kapazität, die Vielzahl der Projekte zu koordinieren und zu überwachen. Das Ergebnis ist, dass die internationale Helfergemeinschaft das Gefühl bekommt, jeden Tag wieder von vorn beginnen zu müssen.
Es gibt Stimmen, die sagen, es geht darum, die haitianische Seele zu begreifen. Unsere heutige Sendung ist ein Versuch in dieser Richtung. Franz Groll ist ein engagierter Entwicklungshelfer und ein guter Kenner dieses Volkes und seiner Geschichte. Vor einigen Jahren schon hat er in Haiti gelebt und gearbeitet. Jetzt, in der Not, ist er wieder dort, in Haiti. Kurz vor seiner Abreise ist er Ehrengast auf dem Fest des Vereins Eine Welt St. Georg in Köln-Weiß. Nach dem Fest führten wir dieses Gespräch.
Meine Frau und ich, wir sagen immer, Haiti ist überall, ja. Also auch bei uns. Aber in Haiti ist eben besonders krass, ja. Besonders stark ausgeprägt. Und da muss man sich aber auch im Klaren sein, dass es viele Gründe hat. Also Haiti ist ja kein gewachsenes Volk, keine gewachsene Kultur. Das ist eine zusammengewürfelte Gesellschaft, die lebt zwar schon seit 200 Jahren jetzt zusammen, aber die Ursprünge dazu, die sind ganz zusammengewürfelt. Und das ist uns erst so richtig aufgefallen, nach eineinhalb Jahren, nachdem wir in Haiti waren, wurden wir eingeladen zur Besprechung aller Entwicklungsfachkräfte der AGEH, die in Mittelamerika und in der Karibik tätig waren. Da waren wir in Guatemala. Und wir sind nach Guatemala gekommen und das war für uns wie eine Offenbarung, was da für eine kulturelle Vielfalt da war. Und warum? Weil es eine lange Geschichte gibt des Landes mit den Eingeborenen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen, 10 Millionen Eingeborene sind noch in Guatemala, die alten Kulturen weiter transportieren, weiterentwickeln und weiter anwenden. Und das fehlt in Haiti ganz. Da gibt es keine Kultur der schönen Stoffe wie in Guatemala oder der Spielzeuge oder was es alles gibt. Das fehlt alles. Das sind Leute aus den unterschiedlichsten Gegenden, mit den unterschiedlichsten Sprachen, aus Afrika hereingekommen und konnten sich gar nicht untereinander verständigen. Nur durch das Französisch, das sie aber nicht richtig gelernt haben, dass das Kreol daraus entstanden ist, dadurch konnten sie sich erst wieder verständigen, weil sie waren ja nicht aus dem gleichen Land in Afrika, sondern aus den unterschiedlichsten Gegenden. Und sie konnten auch ihre Kultur nicht leben und sie konnten auch keine Gemeinschaft bilden, weil sie jedes Jahr in eine neue Plantage dann versetzt worden sind. Die Frauen sind am gleichen Platz geblieben und die Männer sind immer weiter versetzt worden. Und das ist vermutlich auch einer der Gründe, weshalb es wenig familiäre Bindungen gibt in Haiti. Und aufgrund dieses wahnsinnigen Ballasts aus der Vergangenheit ist Haiti eben in einer ganz besonders schwierigen Situation. Und leider, muss man sagen, sind auch die Schulen nicht so, dass sie, sag mal, die Leute auf etwas Neues vorbereiten könnten oder in ein neues Denken hineinführen würden. Man hält das Alte wach. Und die Schüler müssen auch zum Beispiel die ganze Sklaverei auswendig lernen. Das hält man alles wach. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo das auch gemacht wird. Also in Israel wird ja auch der Holocaust wachgehalten. Und so ist es in Haiti auch. Das nimmt dann auch die eigene Verantwortung etwas weg. Da sind ja die anderen verantwortlich, nicht wir sind verantwortlich. Das ist alles sehr schwierig. Das ist eines der Probleme, die ich in Haiti sehe. Das zweite Problem, was ich in Haiti sehe, ist, das habe ich heute Mittag schon mal gesagt, die lebten in einem Paradies. Bis vor 50 Jahren oder vor 60 Jahren lebten sie in einem Paradies. Haiti hat eigentlich klimatisch günstige Bedingungen. In einigen Gegenden ist es zu trocken und in manchen Gegenden regnet es ein bisschen zu viel. Aber im Wesentlichen hat es günstige klimatische Bedingungen. Es gibt das ganze Jahr etwas zu essen. Die süße Banane, also in Haiti heißt es Niafik, die gibt es das ganze Jahr. Die Kochbanane, ein wichtiges Nährungsmittel, ähnlich wie bei uns die Kartoffel, gibt es das ganze Jahr. Der Brotfruchtbaum gibt seine Früchte das ganze Jahr. Maniok gibt es das ganze Jahr. Es gibt praktisch fast alles gibt es das ganze Jahr. Nur Mangos gibt es nicht das ganze Jahr und Avocado gibt es auch nicht das ganze Jahr. Das ist saisonbedingt, aber ansonsten gibt es fast alles das ganze Jahr. Das heißt, man musste überhaupt nicht planen. Wir haben eine ganz andere Vergangenheit. Da wächst im Winter nichts. Man muss also im Sommer planen und vorsorgen für das nächste halbe Jahr. Das war halt nicht notwendig. Man hatte immer alles im Überfluss. Und jetzt in den letzten 50, 60 Jahren ist es eben langsam anders geworden. Einmal durch die steigende Bevölkerungszahl. Aus 3 Millionen von 1950 sind mittlerweile 9 Millionen geworden. Und das Land, es muss immer mehr vom Land landwirtschaftlich genutzt werden. Auch die steilsten Hänge. Und gerade an den steilsten Hängen regnet es am meisten. Dort wird die Erde runtergewaschen. Man muss mal mit dem Flugzeug an einem Regentag über Haiti fliegen, beziehungsweise an der Küste entlang. Da sind überall riesige Pilze im Meer braunen Wassers. Alles Erde, was von den Bergen herunterkommt.
Wegen dieser Erosion.
Wegen der Erosion. Und das wird von Jahr zu Jahr oder zumindest Jahrzehnt zu Jahrzehnt merklich schlechter. Die Böden haben immer eine geringere Produktivität, weil eben immer weniger Humus oder überhaupt Erde da ist. Mhm. Die Haitianer nennen es, die Erde zeigt ihre Knochen.
Die Nothilfe, vielleicht eines der wichtigsten Nothilfeprojekte der neueren Zeit, tritt häufig an die Stelle der politischen Macht. Angesichts der enormen Brüchigkeit der staatlichen Strukturen nach einer Naturkatastrophe solchen Ausmaßes übernimmt in einem unterentwickelten Land wie Haiti die Nothilfeaufgaben, die eigentlich der Regierung zukommen. Mit der Invasion der Helfer verliert sich Tag für Tag auch ein wenig mehr die ebenfalls brüchige kollektive Verantwortlichkeit der Bürger.
Aber auch die internationale Hilfe ist nicht richtig konzipiert. USAID gibt in erster Linie den Leuten zu essen. Oder sie lässt ein Dorf elektrifizieren. Ist ja schön. Aber das erhöht nur den Konsum an Erdöl, an Öl, an Benzin oder Diesel. Aber sie helfen nicht, diesen Strom zu nutzen, dass der Schreiner dann nicht mehr von Hand hobelt, sondern mit einer Hobelmaschine. Diese, was dann eigentlich notwendig wäre, um eine Entwicklung in Gang zu setzen, das kommt nicht. Die ganze Entwicklungshilfe hat keine Konzeption. Auch besonders in Haiti, aber ich denke, es ist in den anderen Ländern ähnlich. Aber in Haiti ist es besonders extrem. Haiti ist das Land der vielen kleinen Hilfsorganisationen, die aber untereinander nicht kooperieren. Ich habe das mal dem deutschen Botschafter gesagt und der hat dann sofort, das war ein sehr guter Botschafter, Georg Julius Leu, übrigens kam er aus Köln, dem habe ich gesagt, wir müssten unsere Arbeit besser koordinieren. Das hat er sofort aufgegriffen. Und wir haben uns dann, glaube ich, viermal im Jahr haben sich die Hilfsorganisationen, die deutschen Hilfsorganisationen, sofern sie eben erreichbar waren und gekommen sind, aber es waren dann immer so 30 Leute etwa dabei, haben wir uns gegenseitig ausgetauscht. Und das wäre ein Anfang gewesen, um auch eine Strategie zu entwickeln.
Wann war das denn?
Das war 1997, 98 in der Ecke rum. Also 99 bin ich wieder zurück. Also ich glaube, Julius Leu ist 97 Botschafter geworden. Und er war wirklich ein sehr guter Botschafter. Noch jung und aktiv. Er ist jetzt, glaube ich, in Indien. Aber hier fehlt auch eine Strategie der Staaten, Haiti zu helfen. Der haitianische Staat bräuchte Hilfe. Den demokratischen haitianischen Staat gibt es praktisch noch nicht. Die haben noch keine eigene Struktur geschaffen. Die hatten 40 Jahre die Duvalier-Diktatur. Und in der demokratischen Phase haben sie es noch nicht geschafft, wirklich eine staatliche Struktur aufzubauen, bis herunter in die Gemeinden.
Und dazu kommen, wenn ich jetzt verstehe, was du vorhin erzählt hast, diese Änderungen in der Weltwirtschaft, ne? Dass Haiti früher kleine Produktionen hatte, aber die alle zerstört worden sind durch die Entwicklung im internationalen Handel.
Ja, aber auch aufgrund der Veränderungen im eigenen Land. Also Haiti hat ja früher die Möglichkeit, von ihren landwirtschaftlichen Produkten zu exportieren. Sie haben Kaffee exportiert, relativ viel, also im Verhältnis zu dem kleinen Land. Haiti ist ja nur so groß wie Hessen, also von der Fläche her. Das ist ein ganz kleines Land. Hat Kaffee exportiert, hat Kakao exportiert, hat Naturkautschuk exportiert, hat Zucker exportiert, bestimmt vielleicht sogar auch Reis, das weiß ich jetzt nicht. Aber es hatte genügend im Überfluss. Und der Direktor des Containerterminals Haiti S.A., er ist deutschstämmig, ist aber in Port-au-Prince geboren, 1948, der hat mir gesagt, wie er noch jung war, da war auch das Klima noch ganz regelmäßig. Sie hatten eine gewisse Trockenphase, dann hatten sie zwei Regenphasen. Und bei der Regenphase, da wusste man, man muss einen Schirm mitnehmen, weil am Nachmittag regnet es. Das ist heute mittlerweile alles verschoben. Es regnet mal ganz fürchterlich, aber dann wieder tagelang nichts. Also diese Regelmäßigkeit, wie es früher hatte. Und dann hat er gesagt, wenn er jetzt zurückdenkt, dann wird ihm klar, wir lebten in einem Paradies, nur wussten wir es nicht. Und das stimmt auch ganz genau. Haiti lebt in einem Paradies. Und in diesem Paradies gab es natürlich eine gewisse Lebenskultur. Und die lebt man heute noch, eine gewisse Unabhängigkeit, auch Unabhängigkeit vom Staat. Die wurde dann zwar in diktatorischen Phasen dann unterdrückt. Und dann, wenn dieser Kochtopf weg ist, und dann entspannt sich das alles und dann lehnt man mal erstmal wieder alle staatlichen Strukturen ab. Und in dieser Phase ist Haiti im Augenblick immer noch, nachdem der Deckel von der Diktatur Duvaliers weggenommen ist seit 1986, da ist ein gewisser Entspannungseffekt natürlich gewesen. Man hat staatliche Strukturen abgelehnt. Man bezahlt selbstverständlich keine Steuern mehr. Also Unternehmen bezahlen natürlich schon.
Die Hoffnung brachte eine starke soziale Bewegung. La Valas hieß sie auf Kreolisch die Lawine. Und sie hatte tatsächlich die Kraft einer Lawine. und ein Salesianerpriester, Anhänger der Theologie der Befreiung, Bertrand Aristide. Für die haitianische Bevölkerung einfach Titit. Am 16. Dezember 1990 fanden in Haiti die ersten freien Wahlen des 20. Jahrhunderts statt. Aristide wurde Präsident. Es war eine Zeit von Freude und Hoffnung, ein Frühling der Armen und Verfolgten, der Studenten, der Frauen, der Arbeiter, der kleinen Bauern.
Es wurde ein kurzer Sommer. Aristide übernahm die Präsidentschaft am 7. Februar 1991. Am 30. September wurde er in einem Staatsstreich unter der Leitung von General Raoul Cédras gestürzt, mit Unterstützung durch die damalige US-Regierung und der CIA. Der Priester und Präsident Bertrand Aristide wurde entführt und ins Exil geschickt.
Franz Groll erinnert sich an diese besondere Zeit, an die bewundernswerte Arbeit von Bertrand Aristide und seinem Premierminister André Préval.
Nachdem der Deckel von der Diktatur Duvaliers weggenommen ist seit 1986, da ist ein gewisser Entspannungseffekt natürlich gewesen. Man hat staatliche Strukturen abgelehnt. Man bezahlt selbstverständlich keine Steuern mehr. Also Unternehmen bezahlen natürlich schon in einem gewissen Umfang Steuern. Und da muss man sagen, da hat ja Préval, wie er noch der erste Premierminister von Aristide war, hat eine hervorragende Arbeit geleistet. Der hat innerhalb von 5 Monaten es geschafft, einen ausgeglichenen Haushalt zu haben. Er hat Monat für Monat so viel Einnahmen gehabt, wie er Ausgaben hatte. Nach 5 Monaten. Das haben wir in der Bundesrepublik seit 30 Jahren nicht mehr erreicht. Das hat Préval innerhalb von 5 Monaten geschafft.
Die erste Zeit von Préval war gut.
Die erste Zeit von Préval, also unter Aristide, war hervorragend. Aber dann kam ja der Putsch und dann war schon wieder alles erledigt.
Nach dem Putsch kam es in Haiti zu einem Blutbad. Tausende Anhänger der Lavalas-Bewegung wurden verfolgt, gefoltert, ermordet. Die Militärs waren die neuen Herren. Sie regierten brutal und chaotisch. Auf internationaler Ebene kommt es zwischen September 91 bis 94 zu einer Farce. Die Organisation der amerikanischen Staaten, die OAS, erklärt, dass sie die Militärjunta nicht anerkennt und verkündet ein Wirtschaftsembargo. 1993 wird eine Friedensmission der UNO in Gang gesetzt, die schon am Flughafen von den haitianischen Militärs gewaltsam abgefangen und zurückgeschickt wurde. Und 1994 schließlich die indirekte Okkupation. 20.000 Soldaten aus den USA und Kanada werden nach Haiti geschickt, um, wie sie sagten, die Wiedereinsetzung der rechtmäßigen Regierung zu erleichtern. Zugleich wird das Embargo verschärft und die Bankkonten der Putschisten im Ausland werden eingefroren.
Bertrand Aristide kehrt zurück, aber nicht mehr wie vorher. Auch Aristide, der geliebte Aristide, ist nicht mehr derselbe. Und das Land ist besetzt.
Aber jetzt danach hat er diese Leistung nicht mehr wiedergebracht als Präsident.
Haiti, das erste Land Amerikas und der Karibik, das sich auf den Kolonialjoch befreite und die Sklaverei abschaffte, überlebt heute zwischen Raub, Almosen und Geisterbeschwörung.
Nach der Katastrophe vom Januar 2010 hat die Versorgung von Hunderttausenden Obdachlosen mit Nahrung und Unterkunft Vorrang gegenüber allem anderen. Manche Kommentatoren verkünden, Haiti sei nur imstande, Katastrophen und Unglück zu produzieren.
Früher, es ist noch nicht so lange her, gab es kleine Manufakturbetriebe, hast du uns erzählt, zum Beispiel Schuhmanufakturen, heute nicht mehr. Ist das ein Ergebnis des Neoliberalismus, der Globalisierung?
Ja, das ist eine Folge der Globalisierung und des Druckes der vor allem Amerikas, aber auch der Weltbank und des IWF, die Zölle zu senken. Und damit sind dann ganz schnell diese handwerklichen Schuhfabriken nicht mehr konkurrenzfähig gewesen.
Also wie war das früher? Früher gab es eine Straße, hast du erzählt?
Es war in Port-au-Prince, ich weiß jetzt leider den Namen der Straße nicht mehr, es ist etwas oberhalb von der Universität, war eine ganze Straße, in der rechts und links fast jedes Haus Schuhwerkstätten waren. Hervorragende Lederschuhe haben die hergestellt. Also es gab noch einige wenige, wie wir nach Haiti gekommen sind. Und ich habe auch welche gekauft und auch getragen. Richtig nur reine Natur, also Lederschuhe. Richtig.
Was war die Produktion für Haiti?
War Produktion für Haiti, haben wahrscheinlich nie exportiert. Aber hätte man können. Aber die waren natürlich teurer als die Plastikschuhe, die zunächst aus der Dominikanischen Republik gekommen sind. Die sind ja nur spritzgegossen. Und dann in den 90er Jahren ist es mir richtig aufgefallen, wie Haiti überschwemmt worden ist von chinesischen Waren. Schuhe, Taschen, Werkzeuge, gute Werkzeuge.
Was können die heute noch produzieren? Was machen die selber noch in Haiti?
Oh, fast, also ganz wenig. Also es gibt noch eine Fabrik, die Nägel herstellt. Es gibt noch eine Fabrik, die Wellblech herstellt. Aber das Blech dazu muss natürlich auch importiert werden. Und das Zink natürlich auch. Aber immerhin, sie machen aus dem glatten Blech welliges Blech und stecken das dann in, also das Feuer verzinkt, wird getaucht in einem heißen Zinkbad. Ich habe die Produktion gesehen. Was sie wirklich etwas mehr Wertschöpfung drin ist, ist bei der Herstellung der Rohre, PVC-Rohre, sowohl für Abwasser wie für das Trinkwasser. Aber auch da müssen sie natürlich das Granulat einkaufen, das ist klar. Zementfabriken gibt es keine mehr. Es gab mal zwei. Eine war staatlich und die ist während einer Militärdiktatur aufgegeben worden und der private Zementhersteller hat dann gemerkt, dass er viel mehr Geld verdient, wenn er den Zement schiffsladungsweise einkauft und dann nur in Haiti in Säcke umpackt. Und damit gibt es überhaupt keine mehr, keine Zementproduktion mehr.
Das heißt, auch vor dem Erdbeben war es nicht so, dass da irgendwie eine Entwicklung war, die nach vorne ging, sondern im Gegenteil, dass immer mehr durch die Rahmenbedingungen immer mehr Produktion
stillgelegt worden ist. Ja, das ist leider so.
Unsere heutige Sendung ist Haiti gewidmet, den Schwierigkeiten des Wiederaufbaus, den Mühen der Ebene. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Franz Groll für dieses tiefe und ehrliche Gespräch.
Wer sich für die Aufbauarbeit von Franz Groll in Haiti interessiert, findet vielfältige Infos auf der Seite prohaiti.de. Sie hörten eine gemeinsame Produktion von Alle Welt on Air mit dem Arbeitskreis Eine Welt, Köln-Weiß, der das Projekt in Leo Gann, ein Ausbildungszentrum, von Köln aus unterstützt.
Weitere Sendungen zu Haiti unter allewelt-on-air.de.